sag doch mal was.
Ja, schönen guten
Tag. Ah, das hört sich gut an. Ja, es ist viel passiert seit dem letzten Mal. Wir haben ja, wann war denn die letzte Sendung?
Die letzte Sendung war zumindest weit vor Corona. Ich schaue gerade nach. Steht das hier gerade? Also es ist 84 auf jeden Fall die Folge.
August 2019. Mein lieber Schwan, das ist jetzt über ein halbes Jahr. Das ist fast ein Jahr her.
Wahnsinn.
Und du kaufst
2000.
Ja. Ihr zieht in ein Haus.
Ja, in das. Doch, ja, das ist wirklich sehr schön. In das Haus meiner Eltern. Mhm. Das haben wir ja geerbt. Mhm. Und jetzt haben wir uns mit meiner Schwester verständigt. Also wir verstehen uns ja gut, wie wir es machen wollen. Und jetzt waren wir schon mal das erste Mal mit unserem Bauleiter drin, weil, also das ist halt 60er Jahre. Mhm. Und es muss viel gemacht werden. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr cool, ja.
Ja, sehr cool. Machst du viel selber? Bist du so ein Do-it-yourself-Typ?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also, wir haben zum Ausräumen haben wir eine Firma beauftragt gehabt, weil das einfach, also im Vergleich zu dem, was wir da an Arbeitsleistung hätten reinstecken lassen, wirklich spottbillig war. Und gemeinsam mit denen haben wir dann auch schon die Böden rausgerissen und diese ganzen Tapeten runter und so. Und allein das hat mir schon so gereicht. Also ich schraube gerne irgendwelche Regale an Wände oder so, weißt du, so Sicherheitssachen, das mache ich schon selber, aber also selber Wände schlitzen, da habe ich jetzt echt keinen Nerv drauf. Das geht nicht.
Du musst, glaube ich, das Mikrofon weit eher vor dich positionieren.
Ach so.
Also so ist super.
Ja, ich.
Du wackelst.
Der Wackelkopf.
So ist er.
Der Wackelkopf.
Genau. Ja, cool. Nee, wir haben ja damals, wie wir hier eingezogen sind, haben wir ja auch ziemlich viel rausgerissen. Also vor allem das Erdgeschoss, da war ja so ganz übler Hüttenputz auf der Wand. Also weißt du, so mit daumengroßen Bollers. Ich nenne sie jetzt mal Bolle. Ja. Und wobei das erstaunlich gut ging. Also wir haben einen Maler in der befreundeten Maler gehabt. Ein Freund von uns ist Maler und der hat das in unglaublich schneller Zeit dann dieses Erdgeschoss raus verputzt. Das war echt ein Highlight. Mhm. Also wir waren quasi in 3 Tagen haben wir das komplett, einen Tag ungefähr runterreißen und 2 Tage hat er braucht uns wieder rauf zum Putzen.
Respekt.
Und ja, aber man hat ja dann immer was zu tun. Also das ist dann schon so, also es ist ja auch so cool, dann irgendwie in den Baumarkt zu gehen und einfach zu kaufen, ich brauche jetzt eine Kettensäge oder eine ein Schleifgerät oder sowas.
Ja, der David auch, David Yo, die haben ja irgendwie das Nachbarhaus gekauft und renovieren es oder sind wahrscheinlich inzwischen fertig. Mhm. Und dann habe ich ihn mal gefragt, der so, wie machst du denn das eigentlich? Und dann ist er halt, dann war er noch in Vollzeit. Momentan ist er in Teilzeit im Content-Team. Mhm. Ist er halt irgendwie nach 8 Stunden Arbeit, dann fährst du nach Memmingen, dann bist du 9 Stunden unterwegs gewesen am Tag und dann bist du 3 Stunden auf der Baustelle und das jeden Tag. Ich glaube, das packe ich gerade einfach nicht ganz. Was wir viel dann machen wollen, ist der Garten. Also im Haus, glaube ich, also klar, schleppen und mithelfen. Und wenn der Boden dann reinkommt, dann bin ich da sicher auch einen Tag da und so. Aber Garten dann, also im zweiten Schritt, das wollen wir dann mehr machen.
Hm. Naja, da bin ich eh nicht so der Typ. Also Garten bin ich irgendwie raus. Das macht meine Frau.
Deine Frau mit dem Gärtner, eine Blume hinrichten.
Nee, die macht eher sowas. Ich bin ja eher so der, wir haben ja jetzt den unseren Kachelofen rausgerissen. Haben wir mit dem Hammer, mit dem Schlaghammer haben wir den rausgerissen. Und jetzt habe ich gestern die, wann war es denn? Was ist denn heute? Freitag. Man vergisst das ja. Ich habe zu Corona auch noch Urlaub ist irgendwie der Hammer.
Dann überlegt man sich schon mal, ob man das T-Shirt jetzt 2 oder 5 Tage schon anhat. Ne?
Oh, vielleicht sollte ich das mal wieder. Das ist ein Moment.
Was sehr gut war, ich habe, also jetzt ohne Schmarrn, ich glaube, das hat mir schon auch so ein bisschen in der Struktur geholfen. Ich habe ja wirklich alle AZ-Redakteure nacheinander in Red Fact geschult. Das waren so 2 Stunden Schulungen oder 2,5 Stunden. Und halt auch immer mit Kamera und vor der Kamera. Und da musst du dann normal ausschauen. Da kannst du nicht so völlig wild und wirr davor sitzen. Das war schon ganz gut für mich.
Ja, bei uns, wir haben ja jeden Tag um 9:30 ein Daily, wo wir uns über Teams, über Videokonferenz sprechen, abstimmen und sonst irgendwelche Dinge machen. Da sollst auch angezogen sein. Also Hose nicht immer, aber zumindest T-Shirt und
das Kellerbüro. Das hat Sascha auch gesagt natürlich, dass ich natürlich gerne im Homeoffice arbeite, weil dann brauche ich hier im Keller keine Hose tragen. Allerdings, wir wohnen ja in einem Mehrfamilienhaus. Das heißt, um vom 2. Stock in den Keller zu kommen, muss ich eine Hose tragen, dann kann ich sie auch anlassen.
Jeder wie es mag.
Ja, ich weiß nicht, ob du eine Hose trägst. Ich weiß also
ich, genau. Ich habe sogar eine Ahnung, weil wir waren heute wieder mal beim Shoppen. Wir wollten ja, also wie gesagt, der Karlhof ist ja jetzt raus, dann habe ich da gemauert.
Macht es nicht unfassbar viel Müll mit diesem Kachelofen?
Doch, also.
Oder Staub und so?
Ja, also wir haben den Kachelofen quasi komplett mit Folie umrandet, umbaut und dann habe ich da innen quasi den ganzen Staub weggeatmet. Und dann hatten
und alle Atemmasken sind ja ausverkauft. Nein.
Doch, ich habe ja gesagt, ich habe noch wie das mit dem Corona und den Atemschutzmasken so langsam losging, habe ich bei uns im Keller noch vom Umbau von vor 8 Jahren so ein 100er Pack Atemschutzmasken gefunden. Und ich habe dann gesagt, der Urlaub ist gerettet.
Ja.
Die verchecke ich auf eBay. Ja, hätte man machen können. Nee, habe ich nicht gemacht. Aber ein Freund von uns hat einen Fendt, was man halt so hat. Und da war es eigentlich ganz cool, weil der hat sich dann mit dem Fendt einfach vorne hingestellt. Wir haben das quasi rausgerissen und dann die Teile gleich in die Schaufel reingeschmissen und der hat sie dann Wertstoff auf den Bauschutt gebracht. Also das war dann relativ problemlos machbar. Ja. Und dann haben wir zugemauert. Das Loch in den Heizungsraum, von dem man es befeuert hat, den Kachelofen.
Das war schon im Wohnzimmer, oder?
Ja,
also wenn man bei euch reingekommen ist, dann auf der rechten.
Genau, also, dieses braune Ungetüm.
Ja.
Und dann habe ich das Loch zugemauert, die erste Mauer meines Lebens gemacht quasi.
Ja, hey, Respekt.
Und dann haben wir da jetzt so Paneele an die Wand, weil da waren schon Paneele bis zum Kachelofen und die Option wäre gewesen, entweder die ganzen Paneele wegreißen und die komplette Wand verputzen. Das wollten wir uns dann dreckmäßig nicht mehr antun, sondern haben wir gesagt, die Paneele sind gar nicht so hässlich, jetzt ziehen wir die einfach durch bis zum Ende von der Wand, also über das Loch, wo der Kachelofen war. Jetzt haben wir nur das kleine Problem, dass am Boden, wo der stand, natürlich die Fliesen ein bisschen ausschauen. Da wollten wir heute eigentlich in ein Möbelhaus und uns einen Teppich oder so einen Läufer, wie man neudeutsch sagt, hinkaufen, aber das gibt's irgendwie nicht in 3 Meter Länge. Auf jeden Fall nicht in hübsch und jetzt werden wir halt doch wieder irgendwie nach online suchen.
Und dann so einen kleinen Ofen, so einen Schwedenofen rein oder gar nicht mehr?
Erstmal gar nicht. Also die Option ist da, wir haben ja den Schlot oder der Kamin ist ja noch offen, beziehungsweise nicht offen, sondern hat halt ist ja nur eine Abdeckklappe drauf, aber also zum einen, wir haben den vielleicht 3, 4, 5 Mal im Jahr benutzt. Er hat halt unglaublich viel Platz weggenommen im Wohnzimmer, weil das halt doch so in Summe 2,5, 3 Quadratmeter Platz waren, die uns da gefehlt haben.
Ja, klar.
Und wir mussten ihn jetzt oder hätten ihn jetzt eigentlich nachrüsten müssen mit so einem Feinstaubfilter, weil da gibt's ja diese Feuerstellenverordnung, die ist jetzt auch schon, glaube ich, 10 Jahre alt, aber das war jetzt quasi die Karenzzeit wäre jetzt ausgelaufen. Das heißt, wenn man den so als normales Feuer, als normales Heizelement im Haus benutzen wird, müsste man nachrüsten und das wäre so teuer gewesen, dass wir gesagt haben, nee, für okay. Das paar Mal lassen wir es weg und das bleibt jetzt auch erstmal so. Also wir haben jetzt den Tisch gedreht, dadurch haben wir wesentlich mehr Platz nach hinten und nach vorne und jetzt gibt's irgendwann mal eine neue Bank und dann ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, schön, weil wir sind auch am Rum und Num überlegen, ob wir dann so eine Art Schwedenofen haben wollen. Das wäre dann aber, also das Haus, das ist ein Bungalow, Flachdach. Mhm. Und dann müsste es, also hat uns der Bauleiter zumindest geraten, ja, okay, dann bohrst halt einmal durch und machst noch einen zweiten Kamin raus, sozusagen. Mhm. Ja. Das ist halt auch sehr viel Aufwand, finanziell fragwürdig, wie oft man es dann verwendet, aber schön ist es schon, finde ich.
Ja, aber du, also wirklich, ja, finde ich schön. Aber es hat sich für mich oder für uns eigentlich immer, also es war eigentlich außer Frage, dass wir die Befeuerung nach vorne machen. Weil meine Eltern, beziehungsweise die Eltern meiner Frau, haben das im Wohnzimmer und du hast halt immer diesen Holzstaub drin. Und da stand teilweise halt auch immer Ruß drin und weiß nicht, ob ich das haben will. Also ich bin da jetzt nicht so der Freund. Und klar, es ist schön, wenn es jemand hat und wenn man sich davor sitzen kann und so weiter, mag ich es eigentlich schon immer gern, aber jetzt so, dass man da Geld in die Hand nimmt oder dann auch nur wirklich das in Kauf nimmt, dass dann irgendwie Holz umeinander liegt und Ruß teilweise dann halt irgendwie da ist, das hätte ich jetzt nicht gemacht.
Also doch mit Gas dann heizen. Na, du, Öl hast du, gell?
Nee, wir haben ja auch umgebaut, Mensch.
Ach Gott, ja,
wir haben die Heizung auch, also Mensch.
Ja, leck.
Wir haben die Heizung, das war so der große Brocken letztes Jahr, die Heizung umbauen, also umrüsten auf Öl, auf Gas, von Öl auf Gas, das war auch sehr cool. Wir haben jetzt so eine tolle Wismann-Heizung, natürlich auch so ein bisschen smart dabei. Okay. Und das ist auch...
Also zum Thema Haus und Smart müssen wir definitiv später nochmal was, das ist ja absurd, was die an Geld wollen teilweise.
Ja, das kommt auf das System drauf an.
Ja, klar. Also ich habe das Gefühl, dass alle geschlossenen Systeme, also die wo du jetzt nicht sagst, okay, ich mache Musik mit Sonos oder Teufel und meine Rollläden mit Blimp und Blump, sondern wo du alles, wirklich alles gemeinsam hast, dass die bockteuer sind. Freunde von uns, die haben auch ein älteres Haus renoviert und die haben eben auch so ein Soundsystem von, ich weiß den Hersteller nicht mehr genau, und die haben für einen Musikserver einfach 1.000 Euro gezahlt. Mhm. Ja, das ist halt schon, das ist schon gaga, finde ich.
Also ich muss nochmal auf dein Mikrofon zurückkommen. Du musst da irgendwie, kannst du das noch ein bisschen näher zu dir hindrehen? Also wenn du da vorbeisprichst.
Okay.
Also so ist gut, mach mal.
Das müsste eigentlich, ja.
Dreh mal zum Mikrofon den Mund.
Also so.
So ist sozusagen. Super. So ist super.
Aha, okay.
Und so ist dann schon wieder so Headset-mäßig.
So ein bisschen. Hä? Hallo? Na doch mal, müsste eigentlich. Ah, warte mal. Das ist natürlich so besser.
Ja, so ist gut.
Ja, okay.
So, okay.
Ich bleib ganz still sitzen. Ich bin so aufgeregt.
Ich würde sagen, wir starten, weil ich nehme eh schon eine halbe Stunde auf. Na, das stimmt nicht. 13 Minuten.
Aber wir starten mit diesem Podcast.
Wir starten mit diesem Podcast. Wir wollten noch so einen Podcast aufnehmen. Weißt du, wie es geht?
Witzigerweise, mein Intro ist ja geklaut worden. Was? Von den Kollegen von der Augsburger Allgemeinen. Wir haben Axel Hechelmann nicht nur die technischen Voraussetzungen mitgegeben, sondern auch das. Hallo und herzlich willkommen zur Technik. Er sagt nicht Technikblase, ich sag Technikblase. Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase, Folge Episode 84. Michi hat nachgeschaut, es ist fast ein Jahr her. August 2019 haben wir das letzte Mal aufgezeichnet. Seitdem ist ein bisschen was passiert. Michi hat eine neue Brille zum Beispiel. Ich hab ein paar Pfunde zugelegt, Corona bedingt. Ach ja, richtig. Und dann gibt's auch noch so eine scheiß Pandemie gerade. Ist es nicht schön?
Es ist wunderbar. Also diese Pandemie, ich muss ja sagen, das kann auch so bleiben. Also das vielleicht ohne die Krankheit, aber so das Homeoffice kann bleiben und dass die Leute nicht auf den Sack gehen beim Einkaufen oder weniger auf den Sack gehen beim Einkaufen. Wobei, das ist ja auch schon wieder vorbei. Ich war heute, waren wir im Möbelmarkt, im Möbelhaus und im Bauhaus und es war echt die Hölle. Also da ist echt, ich meine, kennst du diese Unternasenträger? Das ist ja das Schlimmste.
Leute, du darfst halt zu keinem hingehen, da kriegst du wahrscheinlich einen auf die Nuss.
Ja, und dann, wenn an der Kasse Platz hältst, so 2 Meter, dann stellt sich wieder jemand vor dich, weil er meint, du stehst gar nicht an der Kasse.
Das ist mir heute tatsächlich heute passiert. Ich war mit meiner Tochter spazieren, mit Kinderwagen, und habe vor einer Apotheke gewartet, weil dort halt nur eine bestimmte Personenanzahl drin sein soll. Ich stand vor dem Eingang, habe so einen Meter Platz gelassen, dass die raus können, und eine alte Frau geht einfach an mir in die Apotheke vorbei. Und dann denkst du halt so, ja, okay,
hallo,
bitte.
Ich stehe hier.
Das Einzige... Also gut, die ganz extremen Einschränkungen will ich jetzt auch nicht unbedingt mehr haben. Ich würde ganz gerne mal wieder auf ein Konzert. Das vermisse ich tatsächlich inzwischen sehr. Und die Kontaktbeschränkungen. Also, dass man sich nur gleichzeitig mit einem Haushalt treffen darf, soll. Das ist so noch, könnte noch, aber Rest, ja. Ein bisschen mehr Abstand, auch beim Einkaufen, wie du sagst, das ist nicht unangenehm, sicher nicht.
Nee, also das ist schon, du hast ja auch teilweise Homeoffice, oder?
Genau, also es ist weiterhin viel mehr noch passiert, bis auf zunehmend und Brillen tragen. Die Allgäuer Zeitung ist mit einem neuen Online-Portal gestartet, das heißt www.allgäuerzeitung.de.
Ach, welche Überraschung.
Da arbeite ich jetzt im Vergleich zu Allgäu Live. Also ist praktisch das Team in das neue Portal aufgegangen. Haben einen neuen coolen Chef, der auch gerne ein bisschen was von Podcasten mitbekommen will. Da können wir vielleicht nachher nochmal sprechen dann. Und auch da haben wir natürlich, also wir haben ein Portal-Lounge wirklich komplett aus dem Homeoffice durchgezogen. Also sowohl die technischen Dienstleister, also ihr, die News Factory, Martin Gruber, vielen, vielen Dank auch da. Daniel Dirr, der Entwickler bei, also der viel Entwicklungsarbeit bei uns gemacht hat, und das komplette AZ-Redaktionsteam, das Kernteam der Digitalredaktion. Und inzwischen ist es so, dass so die Hälfte der Kollegen etwa wieder in der Redaktion ist und die andere Hälfte arbeitet von daheim, und eine Woche später wechselst du durch. Also ich habe noch immer relativ viel Homeoffice.
Ja. Okay, ja, sehr gut. Ja, wie gesagt, also ich bin seit 3 Monaten nicht mehr, nein, stimmt gar nicht, in den letzten 3 Monaten war ich einmal in Augsburg im Büro, weil ich
bin. Musstest deinen Chip erneuern lassen,
wenn du reinkommst, oder? Nein, da natürlich auch noch eine Geschichte dazu, aber ich musste Sommerreifen aufziehen lassen, weil meine Winterreifen ziemlich durch sind, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, machst halt gleich mal Sommerreifen drauf. Und es war schon surreal, also wenn man so in das komplett leere Büro kommt, es waren außer mir noch 2 Kollegen da, und ansonsten ist ja alles zu irgendwie. Also wir haben keine Kantine mehr, oder beziehungsweise die Kantine ist jetzt nur noch so Takeaway und lauter so Zeug. Also ist schon wild, was da draußen passiert.
Das ist sehr wild. Wir zeichnen gerade natürlich auch remote auf, und klar, im Zuge dieser Pandemie hat Michi sein Homeoffice eingerichtet, und ich habe mein Homeoffice ja umbauen müssen, aus Platzgründen. Ich habe eine kleine Tochter bekommen, und mein altes Büro ist jetzt in den Keller gewandert. Es sind so dann 3 Stockwerke. Ich bin abgeschottet. Also es fühlt sich wirklich so an, als hätte ich ein Einzelbüro und könnte mich alle in Ruhe lassen. Nur zum Toilettengang muss ich dann wieder raus. Und dazu eine kleine Geschichte, wie mein Kopf manchmal nicht gut funktioniert. Ich habe mir eine LAN-Verbindung von oben nach unten legen lassen und habe mir hier Steckdosen reinlegen lassen. Und dachte mir, so, jetzt pass auf, du kaufst dir smarte Steckdosen, zum einen, die den Stromverbrauch messen, und zum anderen, die du auch von extern bedienen kannst, damit zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier aus Versehen das Licht anlasse oder der Rechner nochmal läuft und ich habe keinen Bock mehr, abends, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, nochmal runterzulaufen und alles auszuschalten, dann könnte ich zumindest den Strom trennen. Ja.
Ja.
So. Hab die angeschlossen, hab das auch das erste Mal gemacht und musste mir dann ganz fest gegen den Kopf schlagen, weil
dein WLAN
natürlich beim meinen WLAN-Repeater an einer dieser smarten Steckdosen hatte. Und dann musste ich so durch neben meine Infrarotheizung kriechen, um das dann händisch wieder anzumachen. Klick.
Sehr gut.
Hab das inzwischen umgesteckt. Die Steckdosen sind aber ganz gut.
Was hast du für welche?
Wenn ich jetzt mein Handy da hätte, könnte ich nachschauen. Die sind von Devolo. Ich weiß aber die genaue Bezeichnung nicht mehr.
Wait, du hast dir Strom-LAN runterlegen lassen? Oder richtiges LAN-Kabel?
Nee, ein richtiges LAN. Schon echtes LAN.
Aber Devolo ist doch dieses Powerline-LAN über Stromzeug.
Stimmt, aber die haben auch Steckdosen zum Strommessen.
Okay. Nee, ich
sind ganz geil. Also
wir haben jetzt so ein Gartenhaus, das eigentlich nur als Winterlager für Gartenmöbel genutzt wird momentan bei uns, und das haben wir dieses Jahr, nachdem wir Zeit hatten, war ein bisschen freigeräumt und sauber gemacht, und eigentlich wollte ich da so den Kleinen vielleicht mal, dass der da dann spielen kann und so weiter, wollten wir das mal herrichten, weil das ist eigentlich ziemlich cool auch so mit so einem kleinen Dachboden, wo man vielleicht eine Matratze reinwerfen kann oder sowas, also eigentlich ganz nett. Und ja, natürlich, das Erste, was man in so einem Gartenhaus braucht, ist natürlich WLAN.
Selbstverständlich.
Und da der Voreigentümer von diesem Haus ein Faible für Leerrohre durch Beton durchlegen hatte, oder in Beton reingießen hatte, und Beton in der Natur die Eigenschaft hat, sich zu bewegen und dann dieses Leerrohr abzuquetschen, bin ich nicht durch das Leerrohr reingekommen. Also habe ich mir gedacht, hast ja kein Problem, Strom liegt da drüben, machst so Powerline-Dinger. Da habe ich noch welche gehabt, die angeblich 500 Megabit können. Dann habe ich die angesteckt. In der Garage war quasi der Injektor oder halt die eine Stelle. Und im Gartenhaus, das sind tatsächlich 8 Meter Stromkabel, wo dazwischen genau nichts ist. Also das geht aus der Steckdose, wo ich sie angesteckt habe, geht das Kabel nach draußen durch die Wand, geht in das Gartenhaus rein, in eine andere Steckdose, wo ich es angesteckt habe. Und ich bin da auf 100 Megabit gekommen. Und so grottiges WLAN und so schlechte Verbindung, dass ich echt das Zeug jetzt wirklich weggeschmissen habe, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Ich meine, das ist jetzt wirklich, gibt es wirklich Leute, die das nutzen und die da sinnvoll damit arbeiten können?
Also, ich hab damit eine Zeit lang gearbeitet.
Echt?
Oben in der Wohnung. Tatsächlich, ich habe das 4 Jahre habe ich das gehabt. Und es war seltener Problem, wirklich.
Also ich weiß nicht, was bei mir los ist.
Ich glaube, da gibt's also zum einen massive Qualitätsunterschiede bei den bei diesen Steckdosen.
Ja.
Und es gibt, also ich glaube, wenn irgendwie das Stromkabel leicht beschädigt ist, dann hast du überhaupt keine Chance mehr. Bei uns, also gleicher Stromkreis, hast du wahrscheinlich gecheckt, oder?
Ja, das, wie gesagt, das war ein Kabel dazu.
Es hat funktioniert sozusagen.
Und das waren die, also damals relativ teure Devolo, also das waren diese 500 irgendwas, wie die heißen. Also so 500 Megabit sollten sie können, 550 heißen sie, glaube ich. Weiß nicht, auf jeden Fall. Ich habe ja schon beim Bekannten, wie der umgebaut hat, habe ich auch die Idee gehabt, da machst du es wirklich gescheit, in Anführungszeichen. Da gibt es ja von Devolo aus so Verbinder im Sicherungskasten, wo dann auf die ganzen Phasen direkt drauf kommst.
Okay.
Und sogar das haben wir versucht, und sogar da war es echt so, dass wir es wieder rausbaut haben und zurückgeschickt haben, weil das einfach so übel war in der Qualität, in einem relativ neubauten Haus, in jeder beliebigen Position, wo wir diese Steckdosen verwendet haben.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Störstrom im Haus war oder keine Ahnung was. Also sobald da irgendwas mal brauchst, außer mal schnell E-Mails checken oder so. Was echt, also
ihr habt damit regelmäßig gezockt, weißt ja, alter Computer, überhaupt gar kein Problem. Witzigerweise, aber das, ich kann es nicht beweisen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jedes Mal, wenn die Mikrowelle lief,
ja, das ich ist
schlechteres Netz hatte.
Das ist klar. Also das ist ja voll die Frequenz, über die wieder aufmodulieren, die 2,4 Gigahertz, irgendwie. Irgendwas hat's.
Irgendwas. Ich stelle mal dünnes Eis nach.
ja. Aber wie gesagt, so hat halt jeder so seine. Aber so, ja, wie wir, also das Thema mit dem selber ein Bein stellen bei sowas, das ist mir ja regelmäßig passiert früher, wie wir noch eigene Server, also ganz früher, so 20 Jahre früher, als wir noch eigene Server im Haus hatten im Allgäu.
Ja.
Wenn man da mal schnell irgendwas aktualisiert hat oder irgendein Update auf den Server eingespielt hat, muss man da zum Teil neu starten. Also nicht oft, aber ab und zu. Und es gibt unter Linux den Befehl shutdown-r now, das ist der Restart, und shutdown-h now, das ist der Halt. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich diesen blöden Server einfach ausgeschalten habe, von zu Hause aus, also vom Gruppzell aus, und dann mich ganz, ganz schnell ins Auto gesetzt habe und in den Verlag gefahren bin, um den Server wieder zu starten. Naja, sowas kann man gerne mal machen.
Gab es da nicht auch so eine legendäre Geschichte, dass eine Putzkraft irgendwie alle jeden Montag, wenn sie in diesem Serverraum geputzt hat, einfach den Stecker gezogen hat?
Naja, das siehst du mal, wie alt wir schon sind. Das waren noch wirklich Serverräume von ganz normalen Reinigungskräften gesaugt worden. Und die hat tatsächlich in der Früh um 4 am Montag oder ich glaube zweimal in der Woche oder so immer den Server ausgeschalten. Und wir konnten uns nicht erklären, warum der runterfährt.
Warum der runterfährt.
Heil. Naja.
Schönes Ding.
Und heutzutage haben wir Corona-Apps, die von der Telekom und von SAP gebaut werden.
Schön, dass du es ansprichst. Ich bin äußerst gespalten.
Du bist gespalten?
Was diese App betrifft. Also zum einen, ob der Sinnhaftigkeit jetzt noch und zum anderen, ob des technischen Hintergrunds. Was ich ja grundsätzlich dezentrale Speicherung und Programmcode auf GitHub hochladen, finde ich ja schon mal ganz geil. Hätte auch anders laufen können. Aber PR-mäßig dann von der Telekom zu sagen, was 68.000 IT-Spezialisten hätten sich diesen Code auf GitHub hätten den reviewed, ist natürlich völliger Irrsinn. 68.000 haben mal auf den Code draufgeschaut. Das ist ja nicht nachvollziehbar, ob das jetzt IT-Profis sind oder ich, der mir denkt, aha, vielleicht könnte ich was damit machen. Schwierig.
Also
in der Kommunikation schwierig.
Ja, hab ich ehrlich gesagt nicht mitgekriegt. Also ich neige ja aktuell dazu, keine Werbung und sowas zu schauen, weil ich kein lineares Fernsehen so habe. Und die einzige Information, die momentan so zu mir durchdringt, ist mehr oder weniger Twitter. Und auf Twitter habe ich 3-4 wirklich Analysen von Programmierern gesehen, die, jetzt muss ich es vorsichtig ausdrücken, die von Leuten retweetet wurden, die ich als absolut vertrauenswürdig einschätze. Und alle Analysen von diesen Leuten deuten darauf hin, dass SAP da tatsächlich ungelogen die beste App oder zumindest die beste aktuell bekannte App von einem Staat auf die Beine gestellt hat, die Leute eben begutachten konnten. Also zum einen mal, der dezentrale Ansatz war, glaube ich, der richtige, und es war insofern schon allein, also jetzt mal ohne politisch zu bewerten, es war der einzig richtige, weil es der einzige Ansatz ist, der von Google und von Apple unterstützt wird. Und alle anderen Apps haben einfach keine Chance. Also nicht mal, ohne zu bewerten zu wollen, wie sinnvoll so eine App allgemein ist, ohne die Unterstützung oder ohne das Framework von Apple oder Google zu nutzen, macht so eine App einfach, ergibt überhaupt keinen Sinn, die App zu nutzen. Und das sieht jedes Land, auch Frankreich wird es jetzt sehen, wenn sie ihre dubiose App da verbreiten, wobei ich gar nicht mitgekriegt habe, ob sie jetzt inzwischen auch schon umgeschwenkt sind, aber die haben ja unbedingt diesen zentralen Ansatz verfolgt. Ja. Und die werden böse auf die Fresse fallen, weil sie halt einfach, keine Ahnung, 20-30% aller Nutzer damit ausschließen, die Apple-Geräte haben, und wahrscheinlich nochmal so viele ausschließen, die Google-Geräte haben, die dann die App öffnen müssten oder offen halten müssten, was einfach nicht funktioniert, weil dann hast du das Handy halt mal in der Tasche und dann geht's halt aus und dann funktionieren die Apps halt nicht. Also das ist irgendwie totale Mumpitz mit diesem Ansatz, der nicht von den Betriebssystemherstellern unterstützt wird. Also sowas zu machen ist einfach Quatsch.
Du musst ja auch mit denen zusammenarbeiten. Du bist ja nicht nur auf den guten Willen der Bevölkerung angewiesen, um mal vorsichtig auszudrücken, sondern auch um auf die technischen Gegebenheiten. Also so wie du es gerade sagst, ich habe das nicht so, also gerade, also dass es dann unter Apple gar nicht funktionieren würde, habe ich so gar nicht mitbekommen zum Beispiel. Mir ging es eher so um die gesellschaftliche Komponente dieser App, weil du hast ja auch, also du hast viele Leute Gesundheit, das war jetzt knapp, deine Kamera ist gerade ein bisschen beschlagen und unscharf geworden.
Bei mir geht gerade der Heuschnupfen los.
Oh ja, schön. Ja. Jetzt noch ein Grund für Homeoffice. Ne? Da kannst du die Fenster geschlossen halten, Rollos runter, so wie du es gerade machst.
Ja, ja.
Nein, also du bist ja, also ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung muss ja erstmal dazu freundlich gebeten werden, sowas überhaupt drauf zu installieren.
Ja.
Da hast du sicherlich viele, die schon von vornherein sagen, nee, so einen Scheiß mache ich nicht, weil es ja vom Staat kommt. Ja. Das sind dann auch die Nasen, die halt Attila Hildmann herrennen, aber das ist ja dann nur mal was ganz anderes. Übrigens, warum zünden die jetzt 5G-Masten an, die Vollidioten? Das geht mir frei auf den Sack.
Ja, wir haben ja noch gar keine 5G-Masten.
Nee, wir nicht, aber
die Verschwörungstheorie ist, dass über die 5G-Masten der Virus übertragen wird. Mensch, okay, informier dich doch mal.
Ja, ich weiß, aber wie soll denn das gehen? Das ist so wirr. Okay, ganz kurz zur App nochmal zurück. Das heißt, ein Großteil von Leuten, das sind keine Schafe, die fällt schon mal raus. Dann hast du Leute, die sich mit der Thematik auskennen und die musst du überzeugen und das kannst du eben, wenn du so ein Review startest und so wie du es gesagt hast, so habe ich es auch empfinde es momentan, dass die App, glaube ich, sauber ist, vor allem technisch sauber funktioniert und Daten erst dann übermittelt, wenn sie soll. Und dann hast du einen großen Pool in der Bevölkerung, die sagen, ja, okay, wenn es was bringt, dann bitte, dann mach halt. Ich fürchte trotzdem, dass du nicht über 5 Millionen Leute überzeugen kannst, diese App zu installieren.
Ja.
Was meinst du?
Ja, also ich bin gespannt, wie viel es tatsächlich waren. Also ich bin da auch ein bisschen, gut, ich bin kein Experte, ich weiß nicht, wie sinnvoll diese App tatsächlich ist oder nicht, weil ich bin einer der, keine Ahnung, 8 Nicht-Virologen, die es momentan in Deutschland gibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon ein Bein ist, auf dem, oder dass es eine Hilfe ist für die Gesundheitsämter, so Ausbreitungs, keine Ahnung, Dinger, wie nennt sich's, Cluster zu verfolgen und zu isolieren und dann halt zum sagen, keine Ahnung, der war da auf jeden Fall, schon allein das hilft ja, oder der kriegt jetzt die Meldung, dass er da war und dass da eine Exposure war von gegenüber Corona-Infizierten. Und ich glaube, dass das halt schon ein bisschen so dass es den Gesundheitsämtern hilft. Ich glaube jetzt nicht, dass das der Heilsbringer schlechthin ist, diese App, und dass wir danach eigentlich alle wieder also aufhören können, nach dem Kacken die Hände zu waschen, aber ich glaube, dass es den Gesundheitsämtern hilft, und ich glaube, dass das auch allein schon wert ist, einfach so ein Bewusstsein zu schaffen. Und ich glaube auch, diese Infrastruktur, die jetzt da, ich meine, die gab es ja zum großen Teil schon für meldepflichtige Geschichten, die wurde jetzt von der Telekom ja nur noch aufgebohrt oder nochmal angepasst, dass die diese Benachrichtigung und diese Identifikationsmöglichkeiten da hat. Wohlgemerkt, das sind ja keine Identifikationsmöglichkeiten von Personen, sondern nur von diesen anonymen Token, die dann jeweils nur das Gerät kennt, das er auch ausgeschickt hat, wer das ist oder dass er der Verursacher ist. Also das ist ja nicht so, dass dann steht, Michael Schmid hat Corona, sondern für die
mit Adresse und so,
ja, genau.
Foto von dir und so, ja. so ein Zielfernrohr drauf.
Sondern wenn wir jetzt gemeinsam podcasten würden und ich würde in 2 Wochen positiv getestet, zum Beispiel, weil ich Symptome habe, dann würdest du halt eine Benachrichtigung kriegen, dass du vor 2 Wochen in einem Zeitraum mit einer Person Kontakt hattest, die auf Corona getestet wurde. Und da geht es ja immer noch darum, wie die Algorithmen dann beschaffen sind, die sowas einordnen. Also ich meine, reicht's, wenn du aneinander vorbeilaufst oder musst du 1 Stunde, 2 Stunden, 1/2 Stunde miteinander im gleichen Raum sitzen? Gleicher Raum heißt im Umkreis von 5 Meter, 10 Meter, keine Ahnung was. Und diese ganzen Parameter, das sind ja so die Dinge, wo dann wirklich viel Erfahrung dann auch noch von den Beratern dann reinfließen muss, um sowas dann zu checken oder einzuordnen, wie man diese Alarmierung dann auslösen kann.
Musst du dich face-to-face ansingen?
Genau.
Das wollte ich mit dir immer schon mal machen.
Mal ordentlich ins Gesicht husten.
Oh, ja. Nein, ja, da bin ich bei dir und ich hatte es vorher kurz. Das war unfair, wie ich damit umgegangen bin. Ich hatte gesagt, ob es das jetzt noch bringt. Und das ist eigentlich so gar nicht, oder die Fragestellung ist so gar nicht richtig, weil wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass das noch nicht vorbei ist,
ja.
Dieser ganze Kram mit dieser Pandemie
und ja.
Dieser Gefährlichkeit. Jetzt momentan haben wir im Allgäu, ich muss zugestehen, dass ich heute nicht auf den Live-Blog der Allgäuer Zeitung geschaut habe.
Den ausgezeichneten
Live-Blog
der Allgäuer Zeitung. Den,
ja, ausgezeichnet sogar von einem Journalistenkollegen unter den Top 15 Live-Blogs zu Corona von Regionalzeitungen übrigens.
Hm.
ja, blöd jetzt. also ich glaube, gestern waren es 19 akut infizierte Menschen.
Ja.
Und jetzt wissen wir alle ungefähr, wie groß das Allgäu ist. 19 Leute. Muss ich mit dem jetzt heute im Bus im Bus gefahren sein? Wahrscheinlich ist es nicht so, aber es kann halt, glaube ich, relativ schnell passieren, dass sich so ein Supercluster entwickelt. Oder du eine Person hast, die halt wirklich als Superspreader identifiziert werden kann. Mhm. Und da ist so eine App hilfreich, weil der Typ hat nicht nur irgendwo in einem illegalen Club gefeiert, sondern der war halt auch im V-Markt einkaufen, dort, wo ich mit meiner Tochter auch hingehe und Gemüse hole.
Genau.
Und das kriegst du ja sonst nicht mit.
Genau, und dafür hält
ja.
Und was ich vorher noch vergessen habe, natürlich ist die Infrastruktur, die jetzt aufgebaut wurde, auch nicht nur für Corona, weil ich bin sicher, dass wir in den nächsten 10 Jahren nochmal sowas kriegen, weil es einfach halt vielleicht sind wir dann besser vorbereitet und können relativ früh reagieren, wenn sowas auftaucht. Und das ist ja das Schöne, dass wir momentan oder dieses Mal hat es uns ja quasi wirklich kalt erwischt. Und ja. Ich finde auch, um nochmal ein bisschen auszuholen, ich finde es wirklich gut, angemessen, wie wir reagiert haben, vielleicht allgemein ein bisschen spät, so die Regierung mit den Lockdowns, aber da sind sie ja nicht allein, sondern das trifft ja im Prinzip alle europäischen Länder, die da komplett teilweise kalt erwischt wurden, weil es halt einfach noch nicht sowas gab bei uns. Und ich glaube aber, dass wir extrem schnell gelernt haben und dass ich, um es mal deutlich zu sagen, extrem froh bin, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel ist und wir nicht so einen orangen Idioten da sitzen haben, der Golf spielen geht, während 100.000 seiner Bevölkerung irgendwie gestorben sind. Und ja. Die halt auch wissenschaftlich erfassen kann, was da vor sich geht und halt weiß, wie wissenschaftlicher Betrieb funktioniert. Ich weiß nicht, ob sie wirklich aktiv da jetzt mitgearbeitet hat in ihrer Laufbahn, also wirklich mal schon mal ein Paper veröffentlicht hat oder sowas. Aber halt dieses wissenschaftliche Arbeiten, eine Idee aufstellen, die ausformulieren, andere Leute drüber schauen lassen, was ja dann teilweise wirklich von den Medien auch oder von manchen Medien, ich will die Schelte nicht allzu zu breit fassen, extrem blöd halt oder unverständlich niedergemacht wurde und dann irgendein Virologenstreit darauf beschworen wird. Mhm. Und ich glaube halt, dass ich weiß nicht, ob es alle sind, auf jeden Fall die maßgeblichen Leute in der Regierung, glaube ich, wirklich verstanden haben, um was es geht und sich da nicht irgendwie profilieren wollten weitgehend und halt einfach mal gesagt haben, ja, jetzt machen wir mal, schauen wir mal, dass halt die Todesrate, die Mortalität so gering wie möglich ist. Das ist unser Ziel, weil wir halt eine relativ alte Gesellschaft haben und da soll halt jeder durchkommen.
Du hast auf Trump angespielt. Ich bin schon froh, dass unser Verkehrsminister nicht unser Kanzler ist. Das ist ein anderes Thema.
Und nochmal den Bogen zur App zu schließen. Es gab ja, wie rauskam, dass es die Telekom und SAP machen. Da gab es ja auch, das Internet warm gelaufen und es gab Memes und keine Ahnung was. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, zum einen, die Telekom ist das Unternehmen in Deutschland, lehne ich jetzt mal aus dem Fenster, mit den meisten Service-Infrastrukturmöglichkeiten, also einfach um Support für so eine App zu leisten, sind sie, glaube ich, die größten. Mhm. Und SAP ist nun mal der größte Kunde von Apple und umgekehrt auch. Also Apple ist der größte Kunde von SAP, weil die kompletten iTunes-Geschichten und alles, was du irgendwie mit deinem Apple kaufst, läuft über SAP-Systeme. Also da gibt's eine stehende Geschäftsbeziehung. Da gibt's auf ganz informeller Ebene halt Bekanntschaften und einen Austausch, den wahrscheinlich kein anderes Unternehmen, zumindest in Deutschland, in der Art und Weise so schnell hinbekommen hätte.
Ja, das ist doch auch so ein grundsätzliches Internet halt ein bisschen reaktionär, weil SAP und Telekom schlicht und ergreifend nicht sexy sind. Also das, ja. Weißt du, so eine sexy App muss ja auch von einem sexy Entwickler kommen, so wie TikTok aus China. Ja. Datenschutz und so. Man kann das so vom allerersten Anfang, glaube ich, schon kurz belächeln, zu denken, ja, das sind unsere Experten, wenn man dann drüber nachdenkt, hey, Moment, das sind unsere Experten und das ist gut so.
Ja, ja. Irgendwie habe ich tatsächlich auf meinen, weil wieso ist denn so viel Staub auf meinen Lippen?
Du bist schmutzig.
Ja, da ist immer noch irgendwie staunt noch ein bisschen Staub im Haus vom.
Da ist doch so ein kleines Viech auch noch. Ja.
Vom Kachelofen abreißen. Was soll man machen?
Wirst du die App installieren?
Ja, natürlich. Ich habe sogar schon eine App installiert. Zwar nicht die deutsche, aber die litauische, glaube ich.
Weil du kürzlich Urlaub gemacht hast in Litauen oder?
Nein, ganz einfach deswegen, weil damit mein Handy quasi jetzt schon anfängt, Kontakte zu sammeln.
Ah, okay.
Und also so ist es auf Apple. Ich habe keine Ahnung, wie es auf Android ist, aber auf Apple gibt es ja diesen COVID-19 Exposure, wie heißt denn der? Lass mich mal nochmal, dass ich hier COVID, also okay, auf Deutsch heißt der COVID-19 Kontaktprotokoll.
Aha.
Und um das einschalten zu können, musst du im Prinzip eine App installiert haben, die das anfragt. Und dann sammelt das Betriebssystem im Hintergrund quasi automatisch die Daten und die Sachen, was man so
hat. Mhm. Wann kommt, müsste jetzt eigentlich bald sein, oder?
Ich glaube, diese nächste Woche. Eigentlich soll es Mitte Juni.
Also Mitte, nächste Woche, Mitte Juni, ja.
Ist ziemlich Mitte Juni, dann soll es ja nächste Woche kommen. Na, müssen wir mal schauen. Aber du beschäftigst dich mit Smart Home, um mal wieder unpolitisch zu werden oder verhältnismäßig unpolitisch.
Aber nicht weniger rantig.
Nicht weniger
rantig. Ja, richtig. Wir werden demnächst zeitnah, also wahrscheinlich in eineinhalb Jahren, in eineinhalb Jahren umziehen, und zwar in mein Elternhaus, das wir kernrenovieren wollen. Und nachdem wir das ja ohnehin machen müssen und wollen, ist natürlich der Gedanke da, welche Smart Home Geräte schaffst du dir an? Also jetzt eine Google Nest Kamera zum Beispiel oder eben mein Teufel-Soundsystem, das ich ja hier schon habe, dann praktisch darüber zu nehmen, sondern auch welche Infrastruktur schaust du dir an oder willst du schon mal reinbauen, dass er mal da ist, wenn du noch was anderes haben willst. Mhm. Wie zum Beispiel, und das will ich nämlich unbedingt haben, sind elektrische Fenster, nicht Fenster, sondern Rollläden. Mhm. Ja, das will ich. So.
Also meine Empfehlung ist momentan die Familie von Shelly, die Shelly-Produkte. Mhm. Ich habe ja wir haben schon so lange gepodcastet, dass ich nicht mal weiß, ob ich den Umstieg wieder, dass ich den schon verpodcastet habe. Ich habe ja am Anfang war ich relativ glücklich mit den Drahtfreigeräten, mit Drahtfreilampen und so weiter. Ja. Habe aber zwei eklatante Mängel in diesen Dingen gefunden, die mich zum Schluss wirklich so genervt haben und die am Anfang nicht so als nervig empfunden habe, dass ich fast alle Drahtfreigeräte wieder rausgehauen habe und einige durch Hue ersetzt und einige einfach wieder durch Shellys ersetzt. Und zwar Punkt Nummer eins, die Schalter brauchen alle Batterien. War total nervig. Wenn du einen Schalter hast in diesem Zigbee-Universum, der keine Batterie braucht, dann sind das meistens entweder diese N-Ocean-Geschichten, die so einen ganzen langen Hub haben. Da gibt es zum Beispiel den Hue Tap, gibt es da, der hat sowas eingebaut, da muss man so richtig draufdrücken. Also das ist quasi so wirklich.
Du bist dein eigener Strom.
Genau. Also ja, genau.
Du wirfst die Kurbel an.
Ja, da sind halt so kleine Piezo-Elemente drin, die den Strom für diesen Push erzeugen. Und so funktioniert das Ding halt. Oder das zweite sind einfach so Unterputzschalter und Stecker, die aber dann alle pro Stück so um die 60 Euro kosten oder 70 Euro kosten. Und also ich bin da nie wirklich glücklich geworden damit. Und das zweite ist, diese Drahtfreiprodukte sind meiner Erfahrung nach, ich weiß, bin ich einer von wenigen, dermaßen unzuverlässig, dass es mich echt genervt hat.
Echt?
Und zwar, ich hab's ja dann wirklich alle Lampen oder die Lampen, die ich mit Drahtfreak gemacht habe, auf Dauerstrom gelegt und nur über die Schalter, also über die Drahtfreak-Schalter geschalten und nicht irgendwie mit Strom. Aber es verging keine Woche, wo nicht mindestens einer von meinen 15 Lampen, die ich am Schluss hatte, sich aufgehängt hat und dann eben nicht mehr auf den Schalterdruck reagiert hat, wo ich dann rausschrauben musste, wieder reinschrauben musste. Das kann immer bei Lampen, die frei stehen, machen, wenn man es akzeptiert. Aber das ist bei den Paneelen, die ich an der Decke hatte, auch passiert. Und da war es wirklich nervig, weil ich dann zum Beispiel immer die Küche stromlos machen musste, damit es wieder funktioniert hat. Und ich habe dann von einem Kollegen die Empfehlung für diese Shellys bekommen und habe da mal ganz leicht damit angefangen. Das sind im Prinzip Unterputz-Relais, WLAN-Relais. Kannst dir vorstellen, also daher kommen sie, das ist das ursprüngliche Produkt, der Shelly 1 war das. Kennst du diese Eltacos, diese elektrischen Tastkontakte, die du meistens im Ganglicht hast, wo du mit 3-4 Lampen, die machen auch nichts anderes. Also
mit drei, vier Schaltern.
Genau, eine Lampe, drei, vier Lampen, ja. Mehrere Schalter machen kannst. Die machen auch nichts anderes. Da hast du einen Taster an der Wand, du drückst, der macht einen Stromimpuls auf ein Relais, das Relais schaltet ein und entweder geht es dann nach einer Zeit oder drückst dann nochmal, dann geht's aus. Und die Dinger, die sind ungefähr, wie soll ich sagen, wie ein 10-Mark-Stück. Die Älteren uns werden es auch erkennen.
Also die 10 Mark? 5 Mark?
Nein, 10 Mark.
10? Was? 10-Mark-Stück?
Du hast noch nie ein 10-Mark-Stück?
Nee. Oh,
hast du denn nicht mit Goethe telefoniert? Du bist zu jung,
also,
das ist so geil.
Ich habe 5 Mark-Stücke, damit habe ich damals am Zigarettenautomaten mir Marlboros gezogen. Ja?
Also,
aber 10 Mark habe ich noch.
Hausaufgabe bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dass es nicht wieder ein Jahr dauert. Google nach 10-Mark-Stücken und schau dir auf YouTube Goethe-Werbung an dafür. Goethe war nämlich eine Münzpresserei, die dann so Jubiläums 10-Mark-Stücke rausgebracht hat.
Ich hab hier einen Produktzettel. jawohl, alles klar, Chef.
Auf jeden Fall, die sind ungefähr, wie soll ich sagen, also haben ungefähr so 5 cm Durchmesser, sind ungefähr so 1 cm dick und passen theoretisch hinter Schalter. Also du machst die quasi direkt hinter die Schalter. Du kannst die sehr universell programmieren oder sehr universell einsetzen. Das heißt, entweder du lässt, also es gibt ja die Schalter, die so zwei Schaltstellungen haben, oder die Taster, wo du kurz drückst. Und dann springen sie wieder raus. Die können mit beidem umgehen. Im Prinzip nimmst du das Signal, das, also jetzt bei der normalen Installation, bei der Lampe zum Beispiel, nimmst du den Draht, der zur Lampe geht, schleifst den durch den Shelly durch, der holt sich von der einen Seite den Schaltimpuls, also entweder dauerhaft mit dem Schalter oder kurz mit dem Taster, und auf der anderen Seite schaltet er die Lampe ein und aus. Und da drauf läuft ein Webserver, der sich mit deinem WLAN verbindet. Da gibt's eine App dafür. Die App ist okay. Du kannst das Ganze in die Cloud bringen, musst es aber nicht. Also du kannst es auch nur lokal benutzen. Und du kannst damit halt im Prinzip wirklich sehr, sehr viel automatisieren. Also für Lichter perfekt zum Beispiel. Die gibt's als Shelly 1, dann gibt's es als Shelly 1 PM. Da haben sie einen Power Meter mit eingebaut. Also die messen dann quasi den Stromverbrauch. Dann gibt es als Shelly 2.5, und da sind wir jetzt bei deinen Rollläden. 2 heißt, die haben einfach 2 Relais drin und sind aber genauso groß. Und die kannst quasi hinter diese Rollladenschalter machen. Also wenn du so Schalter hast, wo du einen für auf und einen für und runter hast, kannst du im Prinzip das gleiche wie mit den Lichtern hinter die Rollladenschalter machen. Kannst dann das dazwischen schleifen, und die Shellys bedienen dann deine Rollos. Und über WLAN, den machst du eine Kalibrierungsfahrt, kannst dann quasi sagen, fahr mir den Rollladen jetzt auf 50% oder fahr mir ihn auf 0 oder auf 100%, keine Ahnung. Also dass er eben ganz unten ist oder ganz oben oder nur so dazwischen, oder kannst du Stufen definieren. Manchmal macht man es ja auch nur so, dass diese Schlitze dazwischen so offen sind oder so. Mhm.
Das kann ich dann in der App machen. Also ich kann die, genau. Ich kann die, weil das ist nämlich, und da sind wir, meine Frau und ich, grundverschieden.
Ja.
Hier ist es ganz, ganz wichtig, dass jedes nötige Gerät auch analog zu bedienen,
genau,
ist. Mir nicht. Ich kann gerne ein Alexa-Codewort sagen, und da geht irgendwo das komplette Licht aus. Das finde ich ja sehr geil, weil da muss ich nicht rumrennen und jedes Licht einzeln ausdrücken. Aber für meine Frau ist es wichtig, dass du wirklich überall einen Schalter hast und fertig.
Genau.
Und das, also für jedes Element.
Ja. So. Und das war mir dann eben auch, oder das war der Punkt, wo es mir auch überzeugt hat, weil ich konnte einfach wieder die alten Schalter einbauen, konnte an die Lampe oder könnte die Lampe, jetzt habe ich noch ein paar, wo die alten IKEA-Drahtfriedlampen drin sind, aber die machen einfach nur noch ein und aus. Du kannst den Schalter verwenden, und du kannst halt diese die App verwenden, oder bei mir ist es halt so, ich habe ja Apple-Geräte, das heißt, ich habe so eine Homebridge, da habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, einfach so ein Software-Dienst, der quasi die andere Smart-Home-Geräte bündelt und dann an Apples HomeKit weiterreicht, dass es einfach mit meinem iPhone steuern kann.
Ja.
Und ja, das ist schon cool. Genau, also die Standardgeräte waren eben diese Shelly 1, 1PM und 2,5. Inzwischen gibt es noch ein paar mehr. Die haben jetzt vor kurzem, haben sie vorgestellt, einen Shelly 4 Pro, der quasi so direkt in Sicherungskasten reingeschraubt wird. Es gibt auch Shelly Plugs, also einfach so Zwischenstecker, die du dann für, also ich habe zum Beispiel einen am Kühlschrank, um mal zu messen, wie viel Strom der wirklich verbraucht, weil die alle auch dann gleichzeitig Strom messen. Oder an der Waschmaschine und am Trockner, die habe ich dann zum Beispiel so konfiguriert über ein anderes Tool, da können wir vielleicht das nächste Mal drüber reden, dass wenn die Strom verbraucht haben und dann unter einen bestimmten Schwellenwert gefallen sind, dass ich eine Benachrichtigung kriege, dass die Waschmaschine fertig ist zum Beispiel.
Ah, sehr geil.
Und sowas kannst du mit halt machen. Das Ding, diese Geräte sind komplett quelloffen, nicht quelloffen, aber das sind im Prinzip Arduinos, also so ganz kleine Computer mit einem Relais verbandelt. Und der Clou an den Geschichten ist, die fangen bei 10 Euro an. Also dieser Shelly 1 kostet, glaube ich, 10 Euro, der Shelly 1 PM 13 oder 14 Euro und der Shelly 2.5 kostet, glaube ich, so 20 Euro. Okay. Das geht trotzdem natürlich, wenn du jetzt sagst, du hast 100 Rollläden, dann brauchst du halt 100 von diesen Shelly, dann bist du auch bei 2000 Euro. Es geht ins Geld, aber ich kenne jetzt kein vergleichbares Produkt, das es zu dem Preis gibt. Also ganz banal.
Ja, weil das ist ja nämlich eine große Krux an der Heimautomationsgeschichte. Wenn du nämlich nicht wie Michi und in Abstrichen, in großen Abstrichen auch ich, selber gerne bastelst, sondern ein komplettes System dir hinstellen willst, dann bist du ja zehntausende Euro easy mal los.
Genau.
Also das ist ja barbarisch. Also wir haben ein befreundetes Pärchen, die haben auch ein Haus renoviert, von ein bisschen schon länger her. Und haben auch Smart Home Elemente eben von einem Hersteller installiert und haben alleine für einen Musikserver, also der dann praktisch alle ihre Boxen steuert, 1000 Euro gezahlt. Mhm. Und wenn ich mir jetzt, also für 1000 Euro kriege ich 8 kleine Teufelboxen oder 2 große und eine. Mhm. Und damit kannst du fast eine Bude beschallen. Ja. Gerade mit den Großen. Also das ist es einfach nicht wert und das ist nur Audio. Also da kommt dann wahrscheinlich noch irgendwie ein Server für deine Rollläden dazu oder so. Mhm. Und deswegen, also ich habe mich jetzt noch nicht sehr intensiv damit beschäftigt, weil die Zeit einfach gefehlt hat. Wollten wir morgen mal so einen halben Tag auch nehmen, um da mich mal einzurecherchieren, auch was man so braucht und haben will. Gibt da natürlich gibt's alles mit smarten Komponenten, aber wie smart muss jetzt ein Induktionsherd sein zum Beispiel? Ja, ja. Was ist sinnvoll? Ist es dann wieder eine neue App, die du brauchst? Gibt's überhaupt noch Induktionsherde mit Knöpfen? Weil ich will keinen Touch. Sowas.
Ja.
Also da ist noch ganz viel Überlegung auch mit drin. Und dann eben, welche dezentralen Systeme nutzt du? Ich bislang in der Wohnung bin ich mit Drahtfree sehr zufrieden. Hab sie aber auch nicht überall drin. Also ich habe so Highlight-Lampen. Die muss man für eine Tagesbeleuchtung, für eine Abendsbeleuchtung nicht anmachen, kann es aber dann ist schöner. Und das funktioniert gut, finde ich, damit. Jetzt die komplette Lichtsteuerung würde mir meine Frau nicht erlauben, deswegen passt okay.
Ja, aber da hast du eben bei den Shellys oder ich weiß nicht, ob wahrscheinlich gibt es auch Alternativen dazu, aber ich kenne die halt jetzt. Hast halt wirklich den Vorteil, wenn du dir die einbaust oder einbauen lässt, dann kriegt deine Frau normalerweise nichts davon mit. Nein, im Ernst. Also ich meine, ich habe hier, ich habe 35 Shellys. Das Einzige, wo meine Frau wirklich, wie sie benutzt, ist, ich habe in der Garderobe, bevor es dann zur Tür rausgeht, da war früher einfach ein normales Licht, da habe ich einen Bewegungsmelder rein und den Lichtschalter lassen, habe da dahinter einen Shelly geklemmt und der Shelly macht quasi alles aus. Das heißt, der hat einfach der ruft eine Szene aus, wo alle anderen Shellys oder wo fast alle anderen Shellys dann ausgeschalten werden, dass halt alle Lichter aus sind, dass vor allem der Kleine halt im Kinderzimmer alle Lichter aus sind und mit der Einbindung in HomeKit habe ich dann auch noch, dass alle Sonos ausgehen, dass, weiß gar nicht, 100.000 andere Sachen noch, also übertrieben, aber irgendwie 52 Geräte an einen Schalter klemmen. Und das ist halt dann schon ziemlich cooles Element, was man da hinkriegt.
Das ist schon und sexy. Gibt's da kannst du da eine Alexa-Anbindung machen oder musst du die selber?
Gibt's einen Alexa-Skill. Die Bude sitzt in Bukarest, glaube ich. Nee, in Sofia, in Bulgarien. Dementsprechend sind sie natürlich auch europäisch zertifiziert und alles. Also da braucht sich nichts und wenn du jetzt schon irgendwie dir überlegst, zum Beispiel so Schalter oder ich weiß nicht, wie weit du bei dem Haus Elektroinstallation wirklich anfassen willst oder Schalter austauschen oder so weiter, dann würde sich das auf jeden Fall anbieten, dass du halt zum Beispiel im Wohnzimmer oder halt in den, wo mehrere, also oder allgemein halt so viele Taster wie möglich einsetzt und dann halt gleich diese Shellys reinhängst. Weil das ist was ich mit meinem Monk-Tum nicht vereinen kann, was dann tatsächlich das Geld dann, wo ich viel Geld dafür ausgegeben habe, weil ich dann, glaube ich, 15 Schalter durch Taster nochmal ersetzt habe, dass der Schalter, auch wenn ich ihn, also dass der Schalter immer die gleiche Stellung hat.
Position hat.
Ja, ja. Weil mich das tierisch aufgeregt hat, vor allem in der Garage tatsächlich, weil da haben wir so zwei Wippen, also einmal so innen, also quasi vom Keller raus, so eine ganz normale Wippe, die, ja, wo drunter dann auch nochmal ein Licht ist vom Keller. Und im der Garage selber, da haben wir so ein Außen, also so ein, kennst du diese Kellerschalter, halt diese Aufputzschalter?
Die dann so vorne so eine Art Gummierung haben,
ja,
oder?
Ja, genau. Also auf so ein Aufputzschalter, ja, von Busch Jäger, der scheiße aussieht, wenn er in einer Stellung bleibt. Und das heißt, ich habe tatsächlich, wie gesagt, 15 Schalter durch Taster ersetzt nochmal. Und das war im Prinzip wirklich das Teure, oder ja, nicht, kann man nicht sagen. Also einen Großteil habe ich wieder verchecken können, beziehungsweise die hat mein Elektro-Guy zurückgenommen und mir halt die Taster dafür gegeben, aber es waren schon auch nochmal eine ganz schöne Ausgabe. Und wenn man es jetzt neu macht, dann würde ich es gleich so machen und dann kann man vielleicht auch mal überlegen, ob man vielleicht so einen größeren Shelly gleich in den Sicherungskasten hängt und halt dieses Ganglicht zum Beispiel gleich da damit macht und lauter so Geschichten. Also das wäre mein Tipp, also die mal anschauen, die bringen da regelmäßig neue Sachen raus, die haben jetzt einen Rauchmelder und einen Gasmelder, Rauchmelder kommt erst noch, aber einen Gasmelder haben sie rausgebracht und auch so einen WLAN-Button, der ist ein bisschen teuer, der kostet glaube ich 20 Euro oder sowas. Oder ein Flood-Sensor, wo man halt irgendwo hinter der Waschmaschine.
Was soll der WLAN-Button?
Ja, den kannst du dann zum Beispiel irgendwo hinmachen, wo halt, keine Ahnung, wir haben am Sofa, habe ich ja diese Flick-Buttons. Und da habe ich einen, wenn man da einmal draufdrückt, geht halt so die Hintergrundbeleuchtung fürs Fernsehschauen an. Wenn man doppelt draufklickt, geht der Fernseher an. Und wenn ich lang draufklick, geht, glaube ich, Dino-Zug an der Sonos in der Küche an oder im Wohnzimmer an. Ja, du wirst es noch kennenlernen.
Wir haben jetzt eine Tonybox. Wir haben jetzt eine Tonybox. Und ich kann ja echt, also ich bin leidgeprüft. Jetzt so insgesamt, glaube ich. Aber mit was ich echt nicht gut kann, sind Kinderlieder. Und also echt nicht.
Wirklich. Ich hoffe für dich, du hast für deine Tochter im Spotify-Familien-Abo einen eigenen Account aufgemacht.
Noch nicht, aber das kommt.
Du wirst aber ihr auf Jahre deine Empfehlungen versauen damit.
Aber, weißt du, Sarah ist noch in einem Alter, da findet sie auch zum Beispiel Mono Nikita Mann, also so deutscher Reggae Dancehall, ungefähr genau gleich gut wie 10 kleine Jägermeister. Diese Fingerspiele halt.
Ja.
Weißt du? Ja. Und ich lass halt echt M&M laufen oder so sanfteren Hip-Hop oder was und meine Frau immer diesen Aha und dann singt sie.
Naja.
Gut, bei mir kommt dann halt, also textlich gesehen ist das jetzt für meine Tochter auch eher nix. Kein Weed ist auch keine Lösung, ist jetzt auch in, vielleicht erstmal nicht, aber
man darf das nicht so eng sehen. Ich habe mir zum Beispiel, habe ich glaube ich sogar schon mal erzählt, das ist schon ein bisschen länger, eine smarte Türklingel gebaut mit den Shellys.
Glaube ich, also du hast mal was gesagt, ich komme aber nicht mehr genau
dahinter. Also was du natürlich auf jeden Fall brauchst, wenn du ein Haus hast, ist ein Raspberry Pi.
Selbstverständlich, ja.
Und ich habe quasi den Shelly zwischen den Türknopf und die Klingel gehängt. Also der Türknopf schaltet quasi, oder der Klingelknopf schaltet jetzt nur noch den Shelly. Und der Shelly schaltet dann die Klingel und du kannst ihn konfigurieren, dass er, wenn er klingelt, dass er dann zum Beispiel einen HTTP-Request auslöst.
Okay.
Und dann habe ich mir ein HTTP oder ein PHP-Skript gebaut, das, wenn das aufgerufen wird, holt er sich das Bild von der Kamera vor der Haustür und schickt es an die, über Pushover an mein Handy. Also wenn jemand klingelt, kriege ich eine Benachrichtigung auf dem Handy, wo draufsteht, da steht jemand vor der Tür und hier ist auch gleich das Bild. Und jetzt kommt's. Das ist allerdings Zigbee, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Ich habe auch einen Vibrationssensor im Briefkasten, der genau das Gleiche macht.
Nein.
Also wenn da Vibration ausgelöst wird, da sind wir wieder bei dem Thema für nächstes Mal, nämlich I.O. Broker. Der macht so genauso, der nimmt auch so Geräte entgegen und kann dann so Aktionen ausführen. Wenn da Vibration ausgelöst wird, wird auch dieses Skript getriggert und dann kriege ich auch eine Push-Nachricht auf dem Handy, wenn der Postbote da war.
Das heißt, wenn meine Tochter dann 14, 15, 16 Jahre alt ist und natürlich rausgehen darf, auch abends, könnte ich mir so eine Art Trittschalter bauen, damit ich eine Mail bekomme, wenn sie denn endlich zu Hause ist.
Zum Beispiel.
Schön.
Ah, fällst du das gleich im Stuhl?
Schön. Ja, das ist halt. Also ich finde es, mit dir über sowas zu reden, ist immer, ist gleichzeitig sehr schön und sehr schwierig, vor allem dann letzten Endes für meine Frau, weil du mich auf Ideen bringst und manche kann ich ja tatsächlich mit meinem begrenzten Können dann auch umsetzen. Also mit ein bisschen Bastelaufwand. Aber diese Shelly-Schalter jetzt nur einmal für die Rollos zum Beispiel. Mhm. Das ist, glaube ich, was sehr cool sein kann. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass ein guter Kollege von dir inzwischen auch einen smarten Kühlschrank mit Kameras hat. Richtig?
Also mit Kameras ist mir neu. Er hat einen smarten Kühlschrank.
Also ich glaube, er hat schon so erzählt, dass wenn er was rausnimmt, dass davon praktisch ein Foto gemacht wird.
Was?
Es gibt es zumindest.
Ich weiß, dass es das gibt, aber also das ist komplett an mir vorbeigegangen, dass er sowas hat, weil er hat sich nämlich erst letztens, er wollte sich einen neuen Gefrierschrank kaufen. Ja, naja.
Und da weiß ich halt nicht so, also nutzt du das dann auch? Also klar, das ist dann so ein Gimmick, das macht dann Spaß für einen Monat, aber letzten Endes mache ich das Ding doch trotzdem auf und schaue, genug Meerrettich da ist.
Ja, also ich habe noch keinen Einsatz für smarte Kühlschränke gefunden. Also das Einzige, was mich vom Kühlschrank interessiert, ist eventuell die Temperatur drin, wenn sie zu warm wird, oder wie viel Strom man verbraucht.
Ja, ich meine, also jetzt, wenn du jetzt theoretisch ohne Mehrkosten live auf dem Smartphone nachschauen kannst, habe ich jetzt nur Meerrettich für meine Würstel oder muss ich einen kaufen? Dann ist es schon irgendwie cool, aber...
Ja, aber wie viel Kameras
brauchst du da? Das passiert ja einmal im Laden, oder?
Wie viel Kameras brauchst du da?
Ja, das müsste halt einmal frontal fotografiert werden, je nachdem, wie aufgeräumt dein Kühlschrank ist. Hm? So.
Also da keine Chance. Schon allein, ich habe ja vier so... Das
kommt dann nochmal nicht.
Ich habe ja drei so Bio-Fresh-Schubladen und das ist ja gar nicht rein. Und da ist ja auch alles gestapelt. Also da liegt ja, keine Ahnung, der Käse auf der Wurst. Und dann würde ich ja trotzdem wieder nicht sehen, ob Wurst da ist, wenn der Käse drauf liegt. Naja, nee, also da bin ich raus. Ich, wie gesagt, man kann halt viel über Umwege jetzt mit diesen Shellys zum Beispiel auch so wirklich interessante Sachen oder für uns interessante Sachen, dass halt gleich mitkriegst, wenn die Spülmaschine fertig ist, kriegst gleich eine Benachrichtigung oder wenn der Trockner oder die Waschmaschine fertig ist ganz, ganz witzig. Und der Rest ist eigentlich, ich weiß nicht, ob man da so viel braucht.
Da mache ich jetzt einen furchtbar sexistischen Witz, aber er hat einen wahren Kern. Dann schicke ich das direkt auf das Smartphone meiner Frau, wenn der Trockner fertig ist. Nicht auf mein, weil. Ne?
Bei uns bin ich beide. Es ist ja auch unfassbar, wenn man so Kinder hat, wie oft man so eine Spülmaschine ausräumen muss. Und das Blöde, Spülmaschine ausräumen ist bei uns mein Job. Also mache ich meistens.
Das macht mir gar nicht viel, macht mir nicht so viel aus.
Oh, doch. Das
also Wäsche würde ich mir am allermeisten ausmachen.
Nee, Waschmaschine, also die Spülmaschine ist auch sowas, was irgendwie nicht so
doll ist. Aber, du hast aber auch keine Spülmaschine auf Eigenhöhe, ne?
Doch.
Sondern auch, doch hast du auch.
Ja.
Okay.
Also so leicht erhöht, also so, ja doch, eigentlich genauso, dass sie eigentlich relativ, also die Schublade, wir haben so eine Besteckstublade, die ist ungefähr so auf Brusthöhe bisschen unter Brusthöhe bei mir.
Ja.
Also ich muss mich nicht bücken.
Würde sie mir praktisch schon über den Kopf gehen, aber das will in der Küchenplanung frei beachtet werden. Ne?
Auf jeden Fall. Nee, also das ist echt was. Ihr macht dann auch eine neue Küche rein, oder?
Alles neu.
Alles neu.
Die Küche kommt sogar an einen anderen Platz, als sie vorher war.
Macht ihr eine Kücheninsel?
Ja.
Sehr schön. Doch, da bin ich echt neidisch. Weil das ging bei uns nicht, weil wir haben ja keinen Keller, sondern wir sind ja quasi direkt auf der Bodenplatte und die Küche steht natürlich auf Fliesen und unter den Fliesen ist die Fußbodenheizung. Das heißt, wir wollten da jetzt nicht bohren und keine Ahnung was machen und deswegen haben wir ja nur so eine Halbinsel raus. Und es gibt halt einfach keine Induktionskochfelder oder zumindest nicht zu einem vertretbaren Preis in 80 tief. Und das verstehe ich nicht. Also du kriegst 80 breit, 1 Meter breit, 1,20 breit, aber 80 tief habe ich keins gefunden. Und das ist das, wenn du zwei Pfannen hast und die hintereinander hinstellen willst, dann geht es einfach bei einem 60 tiefen Herd nicht vernünftig. Zumindest nicht, wenn du vorne diese komischen Touch-Displays hast, dann steht die Pfanne wieder so leicht über das Touchfeld. Dann wird es sogar bei Induktion, weil ja die Pfanne unten ein bisschen warm. Das heißt, es kann ein bisschen unangenehm sein und dann hast halt irgendwie fettige Finger und dann geht das Ding nicht und das ist alles irgendwie.
Also das wird mir, ich werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass ich einen Induktionsherd bekomme, ohne Touch, hoffentlich, irgendwie.
Und was ich dir noch einen Tipp geben kann oder wo ich jetzt sagen muss, war ein Fehler, dass wir es nicht gemacht haben, wobei ich weiß nicht, keine Ahnung, was sich da in den letzten 8 Jahren getan hat, diese Unterflurabzüge, also die von Bora, dass du das Ding nach unten, das ist so angenehm und so cool. Das haben jetzt Bekannte von uns, die haben jetzt ihre Küche auch, oder ihren Herd auch aktualisiert und das würde ich sofort nehmen. Also das ist ja echt so, das ist so geil.
Also ich konnte mir, also wir haben jetzt tatsächlich nächsten Montag, jetzt in 3 Tagen haben wir den ersten Termin mit einem Küchentypi, so Vorabtermin. Und das steht auch auf der Liste drauf, weil nachdem wir die Küche verlegen, ist da natürlich auch kein Abzug nach außen.
Ja.
Das heißt, du müsstest, also wenn du einen Abzug nach außen haben wollen würdest und keinen Umluftbohrer, müsstest du noch mal irgendwie rauslegen, was ja auch wieder scheiße ist. Das ist ein Bungalow, habe ich ja vorher schon gesagt, das Haus und hat auch ein bisschen niedrigere Deckenhöhe als jetzt so wir jetzt gewohnt sind, sage ich mal. Das macht bei meiner Frau und mir nichts, weil wir sind nicht besonders groß. Also du, hey, aber geile Idee für eine Haustür.
Rund.
Ja, da braucht ein bisschen viel Platz. Das steht auf jeden Fall drauf. Elektrischer Zutritt finde ich auch echt spannend, aber ich finde kein System, das mir richtig gut gefällt. Also elektrische Haustüre sozusagen. Das Geilste, aber bis das in Deutschland kommt, haben wir die Tür zweimal erneuert. Habe ich von einer schwedischen Firma gelesen, die auf Wunsch, ausdrücklichen Wunsch der Mitarbeiter, RFID-Chips unter die Haut.
Oh,
das würde ich sofort machen. Und dann, weißt du, hinhalten, klack, offen, fertig. Das ist schon geil.
Also ich kenne jetzt auch kein fertiges System, aber ich habe mal irgendwann so ein Beschlag gefunden, der zum einen automatisch abschließt, wenn du die Tür zumachst, also automatisch absperrt, wenn du die Tür zumachst, und der entschließen kann oder aufsperren kann und die Tür öffnen kann, und zwar ohne Strom im Türblatt.
Ah, okay.
Weil das ist so ein Punkt, ich habe mir das echt auch schon lang überlegt, sowas automatisiert zu machen, weil wir hatten so eine alte Gegensprechanlage auch mit Türöffner noch. Den habe ich aber mehr oder weniger abgebaut, weil zum einen der Gegensprechding war einen Meter weg von der Tür. Also wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass der mich einfach brüllen hört, weil es eh so schlechte Qualität ist, war höher, als dass irgendwie das über diesen Lautsprecher übertragen wird. Also total albern. Und zum anderen war der kaputt und hätte irgendwie 8 Milliarden Euro, glaube ich, kostet. Das war so ein Siedle. Und deswegen habe ich da mal umgeschaut. Das wäre eine Option, wo ich mir anschauen würde, wenn du das wirklich und dann halt wirklich auch systemneutral machst. Also wenn dann irgendwie sagst, das Öffnen passiert doch einfach ein Relais, das irgendwo geschlossen wird, also so ähnlich wie ein Garagentor oder sowas, dass du dann an jedes beliebige System anklemmen kannst, das halt einfach ein Relais zumachen kannst und dir zur Not auch noch selber was programmierst, dass es halt aufgeht, wenn du eine Nummer anrufst. Keine Ahnung. Hatte ich mal am Garagentor. Da war so ein GSM-Empfänger mit einer SIM-Karte, die hast du angerufen und dann nach dem ersten Klingeln von einer freigeschalteten Nummer ist quasi das Garagentor aufgefahren. Also sowas gibt es ja alles. Also ich würde da relativ neutral sein und wie du gesagt hast, ich würde mich in kein so ein System, in so ein geschlossenes System reinwerfen.
Ja.
Auf jeden Fall jetzt nicht bei einer Renovierung, weil da geht es halt wirklich ins Geld, weil du ja wirklich weil du dann halt, wir haben, wie wir hier einzogen sind, habe ich auch so kurz mit diesem KNX-System, das war damals ganz hip, das ist dieses, standardisierte Bussystem auch, das wir, glaube ich, im Verlag auch hatten, geliebäugelt, aber da hättest halt im Prinzip wirklich von jeder Lampe und jeder Steckdose den Strom mehr oder weniger direkt in den Sicherungskasten legen müssen. Und in jedem Schalter halt so ein Buskabel.
Mhm.
Und das wäre halt, also bei uns waren es, glaube ich, dann so überschlagen mal so 25.000 bis 30.000 Euro nur für diese Umrüstung. Und das war halt schon bitter, weil du halt wirklich jedes Kabel mehr oder weniger rausziehen müsstest und neu machen müsstest. Ja. Nee, also wie gesagt, so gerade für Umrüstungen oder für Smartifizierung wäre echt, würde ich mir die Shellys mal anschauen. Die kann man ja auch nachträglich dann nur einbauen.
Mhm.
Und ja,
das ist ja machbar.
Ansonsten, ich habe nur einen Nicht-Tipp. Die Ring-Kameras.
Mhm.
Weil die auch so zum einen total träge sind, also zumindest bei mir war es so, ich habe da mal so eine Ring Pro in so einem Prime Day geshoppt und die mal ausprobiert und das war echt so, dass du zwischen Klingeln und Benachrichtigung auf dem Handy ungefähr eine Minute oder so war.
Ja, das ist ja auch nervig. Ja.
Und die, also meine Ergebnisse waren da nicht so überzeugend und zum anderen ist das halt auch so ein komplett geschlossenes System. Das heißt, du kannst nicht irgendwie den Klingelimpuls dann nochmal für irgendwas abgreifen, wenn du irgendwas machen willst. Mhm. Und du kannst auch das Bild von der Kamera nicht abgreifen. Also wenn du jetzt sagst, du willst das irgendwie an eine Synology oder an eine QNAP, an diese Surveillance Station oder sowas andocken, um auch Bewegung aufzunehmen oder sowas, das ist halt auch nicht möglich.
Okay.
Und zum einen
mit den Nest-Kameras mal. Nest ist nicht Ring, ne? Anders.
Nest war eigentlich diese coole Bude, die diesen smarten Heizthermostat gemacht hat und inzwischen die nicht so coole Bude ist, weil sie von Google übernommen wurde.
Genau. Die haben doch auch ein Kamerasystem, oder?
Ja, ich glaube. Aber habe ich mich nicht damit beschäftigt. Also da ich hier eh alles über die Synology habe, habe ich eigentlich immer so die günstigsten PoE-Kameras oder WLAN-Kameras mit vernünftigem Bild genommen. Das waren jetzt bei mir immer die Foscam. Die kosten so um die 100 Euro rum pro Stück. Und ich habe aber Nest Rauchmelder. Also die Nest Protect habe ich, weil das halt an sich war ja auch ein geschlossenes System. Ich glaube, das haben sie ja irgendwann mal einkauft oder zukauft. Und das ist halt ganz cool, weil du halt beide auf dem Handy dann eine App haben, wo halt die Rauchbenachrichtigung ankommt und lauter so Geschichten.
Ja, das ist schon gut. Ja, und vernetzt halt, also dass alle rödeln, glaube ich, oder?
Genau.
Ja,
das und auch so eskalierend sind. Also wir hatten zum Beispiel mal so eine stark rusende Katze am Wohnzimmertisch und da hat halt dann so nach 5 Minuten plötzlich der Nest gesagt, Ich habe Rauch entdeckt im Wohnzimmer. Der Alarm geht los. Und dann konnte man halt zumindest nur aufspringen und schnell die Taste drücken und entschärfen. Nicht, dass irgendwo alles losgeht.
Wolltest du mir jetzt doch noch kurz deine Hose zeigen?
Ja.
Beweis, der Hosenbeweis.
Der Hosenbeweis, genau.
Gut.
Gut, gut.
Ich werde noch grillen heute. Was machst du noch?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, der Kleine ist jetzt gerade bei Nachbars drüben, weil die das Planschbecken aufgestellt haben.
Oh, das ist aber...
Ich muss noch an meinem Panelen weiter panelieren.
Das hat, glaube ich, das hört sich so leicht ansexualisiert an, aber ich glaube, es ist nicht, wenn du da so rum
panelierst. Nee, die Paneele waren ja relativ schnell an der Decke, aber jetzt müssen halt da nur so Kantenleisten drumherum gemacht werden und da muss man
okay.
Halt sägen, so auf Gärung sägen und sowas und das sowas muss man machen und dann ja, was man halt so macht.
So Nahrungsaufnahme.
Am Wochenende fahren wir oder am Sonntag fahren wir nach Nürnberg.
Na schön.
Eigentlich wollen wir ins Playmobilland.
Ist das auf?
Ja, das ist auf, aber ich weiß jetzt nicht, wie das Wetter am Montag in Nürnberg wird. Sieht ja gar nicht so gut aus.
Ja, richtig, richtig.
Jetzt müssen wir uns mal nur eine Alternative für drinnen anschauen und auf dem Rückweg fahren wir noch nach Solnhofen auf den in Dino Park. Da kann man so...
So Jurassic Park-mäßig, glaube ich.
Ja, bloß mit nicht echten Dinosauriern. Und da kann man dann am Schluss kann man nur so Fossilien meißeln und lauter so coole Sachen. Das ist,
schön.
Voll cool für den Kleinen.
Und dann hast du jetzt nur praktisch nächste Woche nur Urlaub, oder?
Genau, nächste Woche habe ich nur Urlaub und dann ist...
Sabbatlot.
Na gut.
Ich wünsche dir einen schönen Urlaub.
Danke.
Ein schönes Nürnberg.
Nürnberg.
Grüß mir den Sven, der wohnt da in der Nähe.
Wer ist
du
das
kennst
Sven?
Ihn nicht, aber
ich kenne ihn.
Ein Kumpel von mir.
Ah. Ah.
Sag einfach schöne Grüße, wenn du da durchläufst. Schöne Innenstadt auch.
Ja, ich freue mich. Ich war zweimal in Nürnberg, aber immer bloß so geschäftlich und da war es dann halt immer irgendwie so einmal abends zum Essen gehen und das war's dann.
Genau.
Schauen wir mal. Na gut, ihr
Lieben. Wir verabreden uns jetzt für in 9 Monaten oder wie machen wir das jetzt?
Also nachdem das mit dem Remote jetzt so gut klappt, wenn du noch dein Mikrofon anders platzierst
ja,
oder das Headset nimmst.
Ja, stimmt.
Weil ich schau mal, was da Ophonic noch rausholt.
Manchmal war jetzt arg, oder?
Also es hat teilweise schon ziemlich... Lautstärke und vor allem Klangunterschiede gehabt.
Ja, das ist natürlich, das darf eigentlich jetzt gerade bei sowas eher nicht sein, gell?
Naja, das ist halt das hat halt schon wahrscheinlich eine Niere oder eine Hyperniere, dieses Mikrofon. Und das heißt,
Ja. Wenn
du daran vorbeisprichst, dann ist es halt, wahrscheinlich hat es auch noch eine große Kapsel, da muss also viel Schalldruck drauf. Also das kann schon sein, dass das, mussten wir mal bei den Gamern anschauen, wie die das haben.
Ja, die haben das dann die haben das so von vorne.
Ja, also
das ist besser, das ist mir schon klar.
Ja.
Ich hab's ja jetzt auch ein bisschen mit Audio und so, aber das wird mir dann ein bisschen zu sehr auf den Keks. Ah, jetzt schau mal. Du jagst es mal durch Auphonic und wir gucken uns, wie sich das anhört.
Genau, ansonsten klaust vom Fernsehen einfach so ein Headset. Oder vom Radio.
Mein Chip geht da nicht. Ich komm.
Nimmst halt Ziegelstein.
Mal nachmittags rein.
Also ich könnte ja wetten, dass ein Kollege, ein nicht näher genannter Kollege, der das Content leitet, auch nach 2 Jahren noch nicht gebacken bekommen hat, das Mikrofon, das eigentlich der RTA gehört, vom Fernsehen zu holen. Das Headset ist eigentlich der Ärger. Wir haben ja so ein total cooles 297 von Biodynamic gehabt. Und das hat sich das Fernsehen ja mal ausgeliehen.
Ach was, echt, oder?
Mhm.
Du, ich ruf mal, am Mittwoch bin ich wieder im Geschäft, da rufe ich mal den Julian an. Und ey, das ist doch RTA und ich bin ja noch bei RTA, also.
Na gut,
das,
ihr Lieben.
Lass uns das bitte wieder einigermaßen regelmäßig machen. Jetzt haben wir ja den langen die lange Durststrecke überwunden. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Ich bin
war
ja mal
wieder sehr erfrischend.
Ich überlege gerade, ob wir das als Season 2 titulieren.
Warum nicht?
Warum nicht?
Warum nicht?
Na gut, ihr Lieben, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Das Jod.
Ich werde da mal über Smart Home Software philosophieren.
Und ich über neue Kameras.
Oh, ja.
Ah.
Na gut.
Also,
bis dann.
Ciao, servus.